Danke, Daniel, für dein persönliches Einnehmen von dem Weg, den du jetzt gerade gehst, mit Fasten, guten geistlichen Gewohnheiten. Ich muss vielleicht die ganz aufmerksam sind, was das Kirchenjahr angeht, ein bisschen noch ehrlich sagen. Wir reden zwar jetzt von Kirchenjahr, von Fastenzeit, aber wir halten uns nicht ganz an die offiziellen Vorgaben. Wir haben einfach für uns jetzt vier Sündig definiert und dann auch vier Sündig Festzeit dafür, die im offiziellen Kirchenjahr ein bisschen weniger zur Geltung kommen. Die offizielle Fastenzeit läuft schon ein bisschen weniger. Schon ein bisschen länger. Wir haben jetzt das auch mal für uns als den Rahmen definiert, wo wir im Moment gehen. Wo wir uns als offiziell anlehnen, ist da. Vielleicht ist es noch aufgefallen, das schöne Violett. Das ist das Violett vor Passionszeit. Das werden wir, ist im Moment geplant, jedes Jahr zur Passionszeit wieder vornehmen. Zur Festzeit eine andere Farbe, die jedes Jahr wieder vornehmt. Wo ich so gerade vor Augen geführt habe, in welcher Zeit im Kirchenjahr sind wir eigentlich. Der Daniel hat es gesagt, ich bin für heute eingesprungen, ein bisschen spontaner und habe gefunden, ja, dann vertiefen wir doch einfach nochmal, was wir letzte Woche gemacht haben. Und zwar geht es heute um zwei mögliche Fallen oder zwei mögliche Missverständnisse beim Thema Fasten oder bei den guten geistlichen Gewohnheiten im Allgemeinen. Beide hängen mit der Frage zusammen, um wen geht es eigentlich beim Fasten oder bei diesen guten geistlichen Gewohnheiten? Jetzt habe ich die Fernbedienung für die PowerPoint noch nicht gefunden. Liegt auch die bei dir? Oder kannst du mir auch weiterklicken? Ich sage dir ja, weil es ja nicht so viele Folien. Genau. Der Titel, den ich für heute gesetzt habe, gute geistliche Gewohnheiten, ist nicht Selbstoptimierung. Auf das komme ich am Schluss vor allem nochmal. Aber wir sagen und wir denken, ich faste. Ich praktiziere Stille. Ich lerne Bibelverse auswendig. Ich möchte geistlich reifen. Und das ist alles super. Da freue ich mich, wenn ich jemandem das gehört sagen. Aber die Gefahr ist, dass das Ich zu gross wird und zu wichtig wird. Und damit, wenn das Ich zu gross wird, dann sind wir direkt beim Ursprung und beim Kern eigentlich von der Sünde überhaupt. Der Kern von der Sünde ist, dass wir unser Ich über Gott stellen. Der Mensch will Gott nicht über sich. Der Mensch will nicht, dass Gott Gott ist, sondern will selber sein wie Gott. Selber erkennen, was gut und böse ist. Das ist ja der Punkt beim Sündenfall. Der Mensch will selber sein wie Gott, will mit Gott auf Augenhöhe sein, statt Gott anbeten. Das ist, wenn wir unser Ich ins Mittelpunkt stellen. Jetzt das Paradoxe daran ist, Gott lüpft uns tatsächlich auf seine Augenhöhe, um uns in die Augen zu schauen. Er möchte uns genau da. Er ehrt uns und erhebt uns genau so. Aber das passiert nicht, indem wir uns dort rauf befördern, sondern es passiert, indem wir uns Gott unterordnen. Dass wir Gott anbeten. Und wenn wir Gott anbeten, uns ihm unterordnen, dann werden wir von ihm erhöht. Wenn wir uns aber selber erhöhen, werden wir Gott nicht in die Augen schauen, sondern wir werden tief fallen. Es gibt Sünde, die ist ganz einfach erkennbar. Da, wo Menschen offensichtlich böse Sachen machen. Das ist nicht so kompliziert. Aber ganz oft kommt Sündhaftigkeit gut tarnet daher. Indem dass der Teufel das Gute nimmt und ins Gegenteil verkehrt. Das Verkehren vom Guten ins Gegenteil, das passiert da, wo es bei dem, was wir machen, nicht mehr darum geht, Gott und Mitmenschen so zu lieben wie uns selber, sondern nur noch um uns selber. Bei der Frage nach dem wichtigsten Gebot sagt Jesus ja, lieb Gott, lieb deinen Mitmensch wie dich selber. Wenn es nur noch um uns selber geht und nicht mehr um Gott und Mitmensch, dann kann das Gute zum Sündhaften werden. Und ich denke, ihr spürt es, das lässt sich gar nicht immer so einfach auseinanderhalten. Weil es selber, sich selber gerne haben, ist ja Teil von diesem Dreiklang. Sich selber annehmen und lieben ist gut. Aber das, was der Teufel will, das, was Sünde ist, ist aus diesem Dreiklang Gott, Mitmensch und ich selber einen Einklang machen. Ich! Das Ich steht im Mittelpunkt und alles andere soll links und rechts runterfallen. Und in dem Moment wird das Gute zur Sünde. Da können plötzlich also auch gute geistliche Gewohnheiten sündhaft werden. Die Reaktion darauf ist jetzt aber nicht, oh, Fasten könnte hier sündhaften Anteil haben, ich faste besser nicht. Das wäre nicht eine gute Reaktion. Weil dann dürfen wir eigentlich gar nichts mehr machen, weil bei allem, was wir machen, besteht die Gefahr, dass wir uns selber im Mittelpunkt stellen. Es ist überhaupt nicht schwierig, zum Beispiel selbstbezogen zu beten. Also wenn ich mich manchmal achte in meinen Gebeten, merke ich, jetzt ist es wieder viel um mich gegangen. Also selbstbezogen beten ist nicht schwierig. Das heisst aber nicht, dass wir nicht mehr beten sollten, sondern dass wir besser lernen sollten beten. Gott ehren mit unseren Gebeten. Die Reaktion ist also nicht, die guten geistlichen Gewohnheiten darum auf die Seite zu schieben, sondern die Reaktion ist, sie richtig auszurichten, nämlich auf Gott. Dazu zwei Gedankenanstösse heute Morgen. Das erste ist das, was Jesus selber über das Fasten sagt. Kannst du mir da die nächste Folie geben? Matthäus 6, Verse 16 bis 18. Die Bergpredigt, wo Jesus seinen Jüngern, seinen Zuhörern allen sagt: Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf, wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel sagen dazu. Das ist relativ klar, was Jesus da sagt. Wenn du fastest, dann muss es im Prinzip niemand anders merken als Gott. Weil es ist keine menschliche Leistung, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Manchmal kann es gut sein, dass wir uns einander davon erzählen, um einander ermutigen, so wie das Daniel heute Morgen gemacht hat. Aber die Idee des Fasten ist, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ganz Ähnliches sagt Jesus ja über das Spenden, über die Grosszügigkeit. Da soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte macht. Gibt eine Ausnahme. Die steht nicht in der Bibel, aber ich finde es wichtig. Bei den Ehepartnern finde ich, das sollte dein Ehepartner wissen, was du machst, wenn es ums Geld geht, wenn es ums Spenden geht. Da finde ich es wichtig, dass man miteinander lebt. Aber sonst, Jesus sagt, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte Hand macht. Also wenn du Geld weggibst, wenn du grosszügig bist, wenn du anderen hilfst, wenn du spendest, das muss gar niemand merken. Gott sieht es und tendenziell, wenn du einer Person hilfst, die Person merkt es, bekommt die Hilfe. Wunderbar, das reicht. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und eigentlich ist es ja klar, Fasten, Geld spenden, all die guten geistlichen Gewohnheiten, da darf es definitiv nicht um menschliche Anerkennung gehen. Und so das Thema, das Jesus aufgreift in der Bergpredigt, schön beten in der Öffentlichkeit, für das die Menschen beeindruckt sind, schon so etwas, beten, eine schlechte Sache zwischen dir und Gott, das ist eure Beziehung. Kann allen anderen egal sein, auf welche Art du mit Jesus redest. Ganz allgemein können wir die Prüffrage stellen, wieso will ich geistlich reifen zum Beispiel? Wieso will ich Jesus ähnlicher werden? Wieso faste ich? Für das ich in der Gemeinde etwas gilt? Oder will ich Jesus lieben? Noch eine Anmerkung dazu und dann springen wir schon zum zweiten Fallstrick beim Fasten. Wenn es darum geht, unsere Motive in geistlichen Fragen zu überprüfen, dann sind die einen von uns zu selbstkritisch und die anderen zu wenig selbstkritisch. Der eine von uns muss man eher sagen, hey, überprüf deine Motive, wenn du geistliche Sachen machst. Und lass nicht zu, dass dein Ich die Sehnsucht nach menschlicher Anerkennung in den Vordergrund rückt. Übe Demut vor deinem Gott. Anderen von uns muss man eher sagen, hey, lass dich von diesen Gedanken, die ich jetzt geteilt habe, nicht blockieren. Tu dir nicht dein Hirn zermartern darüber, ob jetzt deine geistliche Motiv gut oder schlecht ist, ob es jetzt ein bisschen um dich geht oder doch um Gott. Weil solange unsere Füße auf dieser Erde stehen, werden wir nie komplett reine Motive haben. Unser Ich wird immer ein bisschen rein spielen. Es spielt immer beides mit hinein. Gute Motive, Gott nachwählen zu sein und auch unser Selbst, das seinen Anteil haben will. Und wenn du jetzt merkst, oh, das bin ich, dann sage ich dir, fang einfach mal an. Übe gute geistliche Gewohnheiten, zum Beispiel Fasten. Und lass dich von dieser Zwiespältigkeit der menschlichen Seele nicht blockieren. Manchmal müssen wir einfach anfangen, obwohl wir wissen, dass ich jetzt ein sehr gemischtes Motiv bin. Ich freue mich auch noch sehr darüber, wie die anderen finden, ich sei ein toller Christ oder eine tolle Christin. Manchmal ist es trotzdem gut, einfach mal zu machen. Und auf dem Weg der guten geistlichen Gewohnheiten werden sich im Idealfall auch unsere Motive immer mehr zu Gott hin entwickeln. Und ich werde auf dem Weg kleiner und Gott wird grösser. Bei wem welches gilt von euch? Ob es jetzt für dich ähnlich gilt, hey, überprüf dich über Demut vor deinem Gott. Oder ob für dich gilt, fang einfach mal an und zermartere dir nicht dein Herz. Das können wir von außen nicht wirklich beurteilen. Aber für uns selber, für dich ist es in der Regel nicht schwer zu wissen, welcher von beiden das du bist. Selber wissen wir in der Regel ziemlich klar, ob wir mehr Demut üben vor Gott oder ob wir uns mit der Frage nach unseren geistlichen Motiven kaputt machen und zerschneiden und einfach mal anfangen. Oft ist es auch so, dass beim gleichen Mensch bei unterschiedlichen Themen oder an unterschiedlichen Tagen nicht die gleiche Antwort ist. Manchmal gibt es Tage, da geht es uns fest darum, was die anderen von uns denken. Und dann sollten wir das beim Namen nennen und es vor Gott bringen. Und manchmal gibt es Tage, das sollten wir einfach mal machen. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Damit zum zweiten Punkt, wo uns eben bei diesen guten geistlichen Gewohnheiten, zum Beispiel beim Fasten, zum Fallstrick werden kann. Der Punkt steht im Zusammenhang mit dem Text über das Fasten, wo wir auf dem Blatt mit den Gottesdienstelementen abgedruckt haben, wo ihr vor euch habt. Kannst mir die nächste Folie geben. Oder der Text bringt ganz stark zum Ausdruck, beim Fasten geht es nicht um mich. Jesaja 58, Verse 6 bis 8. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich, also Gott, gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Dann wird ein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Fesseln lösen, Gefangene befreien, Hungrige zu essen geben, Leute das Dach über dem Kopf anbieten, Menschen bekleiden. Das hat doch gar nichts mit Fasten zu tun. Ich glaube, der Jesaja hat sich da in der Kategorie geirrt. Doch, hat sehr viel mit Fasten zu tun, sogar mit dem Herz vom Fasten. Beim Fasten geht es eben nicht nur um mich, um meinen Hunger, um meine Zeit. Fasten soll Auswirkungen haben. Würden wir schnell zustimmen? Wir denken in der Regel, ja, Fasten soll Auswirkungen haben, geistliche Auswirkungen bei mir. Voilà. Ist nicht falsch, aber ist eben nicht alles. Oder auch, wir fasten, weil wir von Gott eine Antwort brauchen. Wir haben eine Frage, die uns bewegt, wo wir wissen, da muss ich mich entscheiden, da muss ich wissen, wodurch. Und dann sagen wir, gut, ich mache einen Fastentag, eine Fastenwoche, ich bewege die Frage vor Gott, ich klinge mit ihm drauf darum und hoffe und bete, dass er mir eine Antwort gibt auf die Frage. Fasten soll Auswirkungen haben, wieder aber eine Auswirkung bei mir. Oder wir fasten, weil wir etwas von Gott erbitten, auch etwas, was wir in der Bibel finden. Zwar ein bisschen ein schwieriges Beispiel, aber der König David hat gefastet mit der Bitte, dass sein krankes Kind nicht stirbt. dass das erste Kind, das er mit der Bathseba hatte, wo Gott ihm gesagt hat, es wird sterben. Und er hat gefastet, bis es tot war und dann gesagt, gut Gott, ich habe es vor dich gebracht und jetzt leben wir weiter. Aber so, wir fasten, wir bitten, weil wir eine Bitte vor Gott bringen. Wir fasten, weil wir uns Auswirkungen davon erwünschen, ersehnen, eben als allererstes oft bei uns. Gott aber sagt, ja, dein Fasten soll und dein Fasten wird Auswirkungen haben. Um dich herum. In der Gesellschaft, so wie es der Jesaja da beschreibt. Und auch bei dir. Dein Fasten wird auch bei dir Auswirkungen haben. Geistlich. Ich glaube, dass Gott, dass die Zeiten sind, wo Gott besonders zu uns lädt, dass die Zeiten sind, wo Gott Antworten gibt, wo Gott darauf hört. Aber es geht nicht als allererstes darum. Es geht darum, dass es um dich herum Auswirkungen hat. Und wenn Gott das schon zur Zeit von Jesaja hat müssen betonen, habe ich mir die Woche so gedacht, dann müssen wir heute in unserer Gesellschaft das erst recht hören. Wir leben in einer Zeit, wo Selbstoptimierung ganz ein hoher Wert ist. Darum war das mein Titel am Anfang, Fasten nicht als Selbstoptimierung. Und wir leben aber in einer Zeit, wo das etwas vom Wichtigsten ist, wo uns ständig predigt wird von den Medien, von der Werbung, von der Gesellschaft an sich, das kommt ständig, berieselt uns. Hol das Beste aus deinem Leben. Sei die beste Version von dir selber. Und alles, was du machst, muss einen Sinn haben, muss einen Nutzen haben für dich, es muss dich weiterbringen. Was keinen direkten Nutzen für dich hat, ja, mach doch das nicht, sagt uns Gesellschaft. Mach doch nichts, was dir nichts bringt. Ist ja blöd. Was, es nützt nur dem anderen? Lass doch das sein. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber das ist nicht die Welt, die Gott geschaffen hat. Das ist nicht die Welt, die Gott will. Gott hat nicht eine Welt geschaffen, die es nur um uns soll gehen. Im Gegenteil. Sondern eine Welt, die Reihenfolge ist. Gott, mein Nächster wie mich. Und darum Fasten nicht als Selbstoptimierung, es soll Auswirkungen haben. Also wir fasten, aber wir fasten nicht nur, für dass wir einen Nutzen davon haben. Ja, geistliches Wachstum, geistliche Reife, das ist oder das kann ein Folge sein von Fasten, von so guten geistlichen Gewohnheiten. Das streben wir an, das ist schon richtig und gut. Aber das Zentrum bin ich dich selber. Das Zentrum ist er, das Zentrum ist Gott. Das Ziel beim geistlichen Wachstum ist ja nicht, dass ich besser werde. Geistliches Wachstum bedeutet, ich werde ihm ähnlicher. Ich schlichte mich auf Gott aus und werde Gott ähnlicher. Und da ist jetzt wieder so ein Paradox, was ich schon über Sünde gesagt habe am Anfang. Wenn wir uns auflöpfen und Gott in die Augen schauen können, wenn wir wissen, wie Gott, dann stürzen wir ab. Aber wenn wir uns Gott unterordnen, dann lüpft er uns auf seine Augenhöhe. Wir haben gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Und wir lesen es in einem Prayerbrief, wie wir freien Zugang haben, Gottes Gegenwart, eben seine Augenhöhe. Total unverdient, aber weil er das macht. Und genau das Gleiche ist es beim Thema geistliche Reife. Geistliche Reife heisst, mein Ziel ist, Gott ähnlicher werden. Und paradoxerweise werde ich durch das auch immer mehr zu der besten Version von mir selber. Aber nicht, weil ich mich selber optimieren will, sondern wenn ich mich auf Gott ausrichte, dann lässt er in mir das aufblühen, was er schon von Anfang an in mich hineingelegt hat. Wenn ich Jesus ähnlicher werde, dann macht er mich immer mehr zu dem David, den er geschaffen hat und nicht die verkümmerte Version, die ich als sündhafter Mensch bin. Aber nicht, weil ich das Beste aus mir herausholen will, sondern weil ich ihn anschaue und ihm ähnlicher werden will. Wachstum und Reife kommt nicht von dem, was uns die Welt predigt. Es kommt nicht von dem, optimier dich selber, mach alles gut. Sondern es kommt aus der Ausrichtung auf Gott. In der Kirchengeschichte ist, ich weiß gar nicht auswendig wer, ich glaube, der Luther hat von dem in sich selber verkrümmten Mensch geredet. In sich selber verkrümmt kann man es übersetzen vom Lateinischen, man könnte sagen, auf sich hin verkrümmt. Also wie so ein Mensch, der so eben auf sich, ich kann es gar nicht so gut, gegen innen gekehrt ist. Und genau das sind wir in unserer sündhaften Natur. Wir sind gegen ihn gerichtet, auf uns selber. Wir schauen auf uns und verkümmern dadurch, statt aufzublühen. So das selber. Dadurch entsteht wie eine Pflanze, die sich innen entwickelt. Kannst du mir das nächste Bild vom Farn geben? Genau. So sehen wir aus, oder? Als sündhafter Mensch in sich selber verkrümmt. Und wir wissen es jetzt schon, das Farn wächst nicht so. Wenn das Farn gegen innen wachsen, dann sticht es da durch einen Stängel durch. Passiert nichts Schlaues dadurch. Das muss sich auftun. Das muss sich auffalten. Echtes Wachstum passiert bei der Pflanze, indem sich die Pflanze gegen die Sonne ausstreckt. Bei uns, indem wir uns auf Gott ausrichten. Kannst du das nächste Bild? Genau, so sollte das Farn aussehen. Nicht gegen innen wachsen, sondern aus dem Verkrümmten muss ein aufgerolltes Blatt werden. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir geistlich reifen. Wir sind so ein in sich selber verkrümmtes Wesen, das auf sein eigenes Ego ausgerichtet ist. Und wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann strecken wir uns aus und blühen auf. Dann werden wir zu dem, was er uns geschaffen hat, dafür. Weil wir eben nicht gegen ihn schauen, sondern gegen aussen auftun. Weil wir die gute Richtung haben, weg vom eigenen Ursprung her zum Licht. So wird die Pflanze gross und stark, kannst du mir das nächste Bild geben. Ein Baum macht genau das. Bäume strecken sich immer gegen oben. Und das ist jetzt eigentlich ein schlechtes Bild, das ich da gewählt habe, aber es war noch schwierig, eines zu finden, das gut passt. Ein Baum, der in einem Wald steht, mit Schatten zum Beispiel, der schießt in die Höhe, der sucht die Sonne. Der streckt sich aus gegen oben. Weg von den eigenen Wurzeln. Der wächst nicht zu den eigenen Wurzeln zurück. Der schaut nicht runter und sagt, sind meine Wurzeln gut genug. Sondern er streckt sich in die Sonne. Und mit dem Ausstrecken in die Sonne wird er die Kraft haben, dass auch seine Wurzeln wachsen. Die Wurzeln sind wichtig. Wenn ein Baum seine Wurzeln nicht gleich gross sind wie das oben, dann kippt er um. Aber er streckt sich gegen raus. Oder schaut mal eine Tanne an, die in einem Steilhang wächst. Die wächst nicht rechtwinklig von der Erde weg, sondern gerade auf zu der Sonne. Die weiss, was hergeht. Die Folge vom Wachstum jetzt beim Baum ist, der Baum bietet den Vögeln vom Himmel Platz für Nester, für Nahrung, Schatten und Frucht. Das Bild vom Baum, wo der Vögel Platz und Nahrung bietet, ist ein Bild, das die Propheten mehrmals verwenden. Und das ist schon wieder ein Link zu dem Jesaja-Text, den ich vorher gelesen habe, der auf diesen Zetteln hat. Fasten zugunsten von anderen. Fasten heisst Fesseln lösen, andere nähren und so weiter. Beim Fasten geht es nicht nur um mich, um meinen Essensverzicht, um meine Zeit, um mein geistliches Wachstum, um meine Wünsche. Beim Fasten und auch bei allen anderen guten geistlichen Gewohnheiten darf es nie nur um mich gehen. Auch wenn es viel mit mir zu tun hat, natürlich. Aber es darf nie nur um mich gehen. Ganz konkret soll uns Fasten in Grosszügigkeit hineinführen. Also nicht nur für sich verzichten, sondern auch grosszügig sein mit Zeit, mit Geld, mit Essen, was auch immer. Nicht nur verzichten, sondern auch verschenken, teilen. Der Jesaja schreibt, dann wird dein Licht leuchten wie die Morgenröte. Gottes Licht soll und wird durch dich durchleuchten. Nicht du musst leuchten durch deine guten Taten, nicht du. Du richtest dich auf Gottes Licht aus. Wie der Baum, du streckst dir sein Licht. Und dann bietest du den Vögeln Platz für Nahrung, für Schutz, sprich die Gesellschaft um dich herum, wird profitieren von deinem ausgerichtet sein auf Gott. Dann wird sein Licht leuchten durch dich. Fasten ist eine Sache zwischen mir und Gott, wo auch mein Umfeld die Gesellschaft segnen soll. Beim Fasten kein trauriges Gesicht machen, sagt Jesus. Wir üben Vertrauen. Vertrauen und erleben, dass Gott mich und andere segnet und versorgt. Wir können jetzt gerade das Zwischenspiel, wo wir dann nochmal Zeit haben, darüber nachzudenken. Und dann haben wir einen Bußteil, der auf dem Blatt hat, der einleitet das Abendmahl. Und wenn wir jetzt weiterdenken, dann soll es nicht nur ums Fasten gehen. Das Fasten ist einfach ein Bild, jetzt gerade das Konkrete, das uns hilft, das grosse Prinzip dahinter zu verstehen. Die Frage ist, was für ein Baum bin ich? Bin ich in mir selber verkrümmt oder bin ich ausgerichtet auf Gottes Liebe? Wachse ich und wird mein Umfeld gesegnet durch mich? Gott lädt uns ein. Gott zieht uns zu sich. Er ist die Sonne, die scheint und Kraft gibt. Und wir sind die Pflanze, die dafür geschaffen ist, sich auf ihn hin auszustrecken. Jesus, ich danke dir, dass dein Licht scheint. Ich danke dir, dass wir dürfen wachsen auf dich hin, dass wir uns dürfen ausrichten auf dich, dass wir nicht um uns selber müssen kreisen, dass wir nicht selber müssen das Beste rausholen, was weiß ich. Danke, dürfen wir uns dir entgegenstrecken und erleben, wie du es segnest. Durch das, uns selber und unser Umfeld, wie du die Gesellschaft veränderst, indem wir uns einfach dir entgegenheben und dich ehren. Wir preisen dich, Jesus, wir beten dich an. Amen.